Hallo und herzlich willkommen bei Labotalk, dem Podcast von Laboclean. Bei Laboclean arbeiten seit etwa 35 Jahren die verschiedensten Menschen für die Gesundheit unserer Tiere. Heute gehe ich mal wieder auf einen Streifzug hinter die Kulissen und schaue mit Ihnen, was bei Laboclean außer der Routinediagnostik sonst noch so passiert und vor allem, wer eigentlich die Menschen hinter den Messwerten sind. Mein Name ist Julia Schulz und die heutige Folge heißt Jutta Hein und Kleinsäuger aus Praxissicht. Wie immer habe ich auch ein paar Informationen zu Frau Dr. Jutta Hein mitgebracht. Sie hat Tiermedizin an der LMU München studiert und dort auch promoviert. Und zwar zum Thema labordiagnostische Referenzbereiche bei Kaninchen und Meerschweinchen. Es ging sozusagen folgerichtig weiter in der Vita, nämlich bis einschließlich 2010 als Oberärztin der Abteilung Kleine Heimtiere und Gesundheitsvorsorge der medizinischen Kleintierklinik der LMU. Heute gehört sie zu nur drei Personen in Deutschland, die alle drei in Europa möglichen Kleinsäugertitel tragen. Die Zusatzbezeichnung Heimtiere-Kleinsäuger, den Fachtierarzt für Heimtiere und den Diplomat des European College of Zoological Medicine für Kleinsäuger. Seit 2011 ist sie freiberuflich auf dem Gebiet Kleinsäuger tätig, in Praxis, Beratung und Fortbildung, seit 2020 auch als Fachberaterin für Laboclean. Daneben findet sie irgendwie auch noch Zeit für Veröffentlichungen und Vorträge und kümmert sich außerdem um die Aus- und Weiterbildung von Tierärzten und tiermedizinischen Fachangestellten. Hallo Jutta, herzlichen Dank, dass du heute Zeit für mich hast.
Hallo Julia, danke, dass ich dabei sein darf und ich freue mich auf die nächste halbe Stunde.
Ich mich auch. Und die erste Frage, um die kommt keiner darum herum. Warum wolltest du denn Tierärztin werden und gab es auch einen alternativen Berufswunsch?
Warum wollte ich Tierärztin werden? Das ist einfach eine schöne Frage, weil es hat nie für mich außer Frage gestanden. Ich habe mit 6 Jahren das Reiten angefangen und für mich war völlig klar, ich werde Pferdetierarzt. Also Kaninchen haben tatsächlich auf meiner Agenda erst sehr, sehr spät gestanden und zwar eigentlich ja ein bisschen durch Zufall, durch meine Doktorarbeit. Aber es war so mit den Pferden, ja, zur damaligen Zeit war es so, dass die Chefs einfach für die Pferde, für die Kliniken lieber die Männer hatten. Und ich bin durch Zufall dann in die innere Medizin geraten und da bin ich dann auch geblieben. Und ja, ich habe zwar länger gebraucht, bis ich angefangen habe. Ich habe tatsächlich erst mit 25 wirklich mit dem Studium angefangen, weil ich habe zu viel geritten und zu wenig gelernt. Aber letztendlich ist es doch dahin gelaufen und ich bereue es keine Sekunde, weil ich war mir dann zum Schluss auch wirklich sicher, dass ich das auch wollte.
Auch wenn es vorher die Pferde waren, dann waren es aber definitiv die Kleinsäuger. Warum hast du dich auf die spezialisiert und was ist für dich persönlich denn das Interessante oder das Reizvolle oder das Besondere an diesen Tierarten?
Wie ich es gerade schon gesagt habe, ich bin in die Kleinsäuger eigentlich reingerutscht. Ich habe in der medizinischen Kleintierklinik angefangen. Vor allen Dingen im Infektionsbereich und da saßen halt immer die Kaninchen. Und mein erstes Doktorarbeitsthema wollte nicht so laufen, wie es sollte. Und dann war die Frage, was können wir machen, was schnell geht? Und es war tatsächlich so, dass damals keiner wusste, wie viel rote Blutzellen sollte denn ein Kaninchen haben und wie ist das mit den Leberwerten. Das heißt, es gab immer so einzelne Werte, aber es gab nicht das Gesamtpaket, was für uns heute völlig normal ist. Und so entstand die Idee, Mensch, dann mach doch eine Doktorarbeit für Blutwerte für Kaninchen und Meerschweinchen, für das gemischtrassige, gemischtalte Kaninchen und Meerschweinchen. Und damit war die Idee geboren. Und dann war relativ bald klar, dass ich nach der Doktorarbeit auch wieder an die Uni zurückgehe. Und da waren eigentlich nur noch 2 Oberarztstellen frei. Und das eine hieß, mach Dermatologie, da hatte ich keine Ahnung von. Und das andere war, wie wär's denn mit Kleinsäugern und Gesundheitsvorsorge für Hund und Katze? Und so bin ich tatsächlich da reingerutscht und bin heute eigentlich auch sehr, sehr froh drüber, weil ganz davon ab, dass es herzallerliebste Tiere sind, ist es also wirklich, es gibt so viele tolle Kleinsäuger und die sind tierärztlich völlig unterrepräsentiert. Das heißt, jeder lernt Hund und Katze in der Uni. Es ist auch so, dass in der Uni noch viel zu wenig Leute überhaupt über das Thema Kleinsäuger reden. Oder es kommt ganz früh und die Assistenten stolpern dann alle raus in die Praxis und ja, Hund und Katze muss jeder und der Kleinsäuger bleibt einfach komplett auf der Strecke. Und das war das, warum wir damals gesagt haben, Mensch, wenn wir denen in der Uni schon die Möglichkeit geben können, da wirklich was zu lernen und da Erfahrungen zu sammeln, dann tun die sich später viel leichter. Weil es ist bis heute noch so, dass die wirklich schwerpunktmäßig, wenn sie Kleinsäuger machen wollen, über 95% eigentlich Hund und Katze lernen. Und den Rest müssen die sich wirklich im Nachhinein aneignen. Und das ist das große Problem dabei. Also die lernen tatsächlich mehr über Wirtschaftsgeflügel im Studium oder über Schweine, wie sie über Kaninchen lernen. Und das ist aber genau der Patient, der dann abends im Notdienst da steht und wo jeder heißt, so Anfangsassistent, jetzt mach mal. Und deshalb war es mir einfach sehr, sehr schnell sehr wichtig, da wirklich was beizutragen, das, was an Wissen da ist, letztendlich an die Studierenden ranzutragen. Und das hat auch damals schon sehr, sehr viel Anklang gefunden, was toll war. Und auf diese Art und Weise einfach möglichst viel Wissen zu transportieren und einfach hier eine neue Sparte aufzumachen, die einfach nicht versorgt war.
Du bist jetzt seit einiger Zeit auch bei Laboclean dabei. Erzähl doch mal, was machst du denn für Laboclean so?
Ich bin für Laboclean natürlich einfach so ein Bindeglied zwischen Praxis, weil ich ja bis Juli letzten Jahres einschließlich über 25 Jahre jede Woche einfach Praxis gemacht habe, Kleinsäugerpatienten gesehen habe, also seit 2011 nur noch Kleinsäugerpatienten, davor auch Hund und Katze. Und ich bin so ein Mittelglied. Ich habe natürlich 10 Jahre Uni-Erfahrung und Uni bedeutet Lehre, bedeutet Wissenschaft, bedeutet Studien. Und auf der anderen Seite bin ich aber der Praktiker, der seit 2011 natürlich wie jeder andere auch in der Klinik und dann später in der kleineren Praxis gestanden hat und diesen Patienten live jeden Tag auf dem Tisch hat und die Sorgen der Besitzer kennt und letztendlich die Sorgen der Praktiker kennt und weiß, was für die entscheidend ist. Und so bin ich, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Bindeglied. Ich bin natürlich auch derjenige, der durch seinen Schwerpunkt auf innerer Medizin und Labordiagnostik auch da sehr, sehr gut reinpasst. Und somit kann ich aber nicht nur Labor beraten im Kleinsäugerbereich, sondern ich kann von der Untersuchung bis hin zur Therapie natürlich alles beraten, weil das mein tägliches Brot ist. Und kann natürlich durch die Erfahrung, die man mit 25 Jahren Lehre, ich weiß nicht, weit über 500 Seminare, Vorträge, diverseste Publikationen, Bücher, was in den Jahren alles entstanden ist, kann ich natürlich viel davon auch weitergeben und habe, glaube ich, sehr, sehr viel einfach über Kleinsäuger zu erzählen. Und das kann man super verbinden. Wir haben 2020 dann auch, als ich zu Laboclean gekommen bin, auch gleich begonnen, eine Gruppe aufzubauen. Und das ist eigentlich eine wirklich tolle Geschichte. Jana hat es beim letzten Mal schon so kurz angesprochen. Es ging darum, aus allen Abteilungen, die Laboclean bietet, also aus der PCR, aus der Mikrobiologie, aus der Pathologie, aus der klinischen Chemie, aus der Hämatologie, also wirklich aus allen Bereichen, immer Leute zusammenzutragen, die Interesse an Kleinsäugern haben. Und wir setzen uns im nicht im wörtlichen Sinne, also wir besprechen jede Woche, mittlerweile läuft das natürlich grundsätzlich online, wichtige Themen. Das heißt, das kann sein, dass wir einfach über bestimmte Erkrankungen sprechen oder über neue Parameter oder man einfach wirklich überlegt, Mensch, da kam eine Anfrage von draußen, wie können wir das umsetzen, können wir da vielleicht was Neues entwickeln auch. Und das sind genau diese Geschichten, wo ich dann wiederum derjenige bin, der dann sagt, das mag aus Laborsicht vielleicht interessant sein, aber ist es das, was der Praktiker tatsächlich gerade braucht? Ist es das, was wir für den Kleinsäuger, was tatsächlich Sinn macht in dem Fall? Und das macht unheimlich viel Spaß. Also wir sind eine Gruppe von 12 Leuten und da kann man einfach wirklich auch viel umsetzen und kann auch viele neue Ideen entwickeln und einfach auch knifflige Fragen immer gemeinsam lösen. Und das macht unheimlich viel Spaß.
Ich habe ja letztes Mal beim Podcast mit Jana Liebscher schon über Kleinsäuger gesprochen. Da haben wir so ein bisschen eben über das Laborlastige gesprochen. Jetzt würde ich gerne ein bisschen was aus der Praxissicht hören. Und da habe ich gedacht, ich fange mal mit Haltungsgeschichten an. Wie sieht's denn mit Haltungsproblemen aus? Spielen die bei Kleinsäugern auch eine Rolle? Beziehungsweise, was auch interessant ist, gibt es eine bestimmte Kleinsäugerart aus deiner Erfahrung oder Kleinsäugerarten, deren Ansprüche an eine gute Haltung von den Haltern manchmal gerne unterschätzt werden?
Ich glaube, eine spezielle Art braucht man tatsächlich nicht sagen. Ich glaube, der gesamte Kleinsäuger ist ein riesengroßes Problem, weil es entsteht schlicht und ergreifend damit, dass ja häufig der Besitzer von Kleinsäugern das Kind ist. Das Kind ist derjenige, der sagt, ich möchte unbedingt ein Kaninchen haben, ich möchte unbedingt einen Hamster haben. Und genau das ist das Problem dabei, weil viele Eltern sich leider Gottes im Vorfeld gar nicht damit auseinandersetzen, was sie sich da eigentlich ins Haus holen. Fangen wir mal mit den Tierarten mit einer langen Lebensdauer an. Fangen wir mit den häufigsten an, mit Kaninchen und Meerschweinchen. die werden auf irgendeine Art und Weise über den Zoohandel, wo sie leider Gottes ja noch vertrieben werden, oder auf irgendwelchen Kleintiermärkten, werden die eingekauft und keiner berät diese Leute. Angefangen damit, dass ihnen keiner erzählt, dass diese Tiere durchaus mal 10 Jahre alt werden können, dass sie tatsächlich Haltungsansprüche haben, das heißt, dass sie Auslauf brauchen, dass die meisten absolut nicht für eine Einzelhaltung geeignet sind. Und das sind viele, viele Probleme, die manche am Anfang überhaupt nicht kennen. Tierarzt ist natürlich nochmal ein völlig anderes Thema. Kein Mensch erzählt ihnen, dass es nicht mit "ich gehe zum Tierarzt, wenn das Tier mal krank ist" getan ist, sondern dass bestimmte Krankheiten je nach Rasse schon absolut vorprogrammiert sind und dass da enorme Kosten entstehen können. Wenn wir uns jetzt die Widderkaninchen mit ihren kaputten Ohren angucken, oder wir gucken uns letztendlich die Kaninchen, Meerschweinchen mit ihren häufigen Zahnproblemen durch falsche Fütterung häufig auch an, dann ist da ein Riesenthema für den Tierarzt. Und das sind Patienten, die im Lauf ihres Lebens viele 1.000 Euro kosten können. Und das sagt diesen Leuten aber im Vorfeld keiner. Es sagt den Eltern leider Gottes auch keiner, dass das Kind wahrscheinlich vielleicht mal ein halbes Jahr Spaß an dem Kaninchen hat und das Kaninchen danach ja tatsächlich elendig im Kinderzimmer leidet und eigentlich keiner mehr was davon hat. Und ich bin dann immer ganz, ganz happy, wenn die Eltern das frühzeitig erkennen oder dieses Bewusstsein haben und die Tiere dann übernehmen. Und da gibt es dann wieder ganz rührende Geschichten, wo wirklich die Kinder, die Kaninchen und Meerschweinchen zu Kinderersatz werden und wirklich gehegt und gepflegt werden, absolute Familienmitglieder sind. Also es sowohl, wie es schreckliche Geschichten gibt, gibt es ganz, ganz viele schöne Geschichten, wo es den Tieren auch sehr, sehr, sehr gut geht. Aber all diese Punkte spricht halt im Vorfeld keiner an. Es sagt ihnen keiner, was brauchen die, was kommt an Kosten auf dich zu. Dieses Tier darfst du bitte auf gar keinen Fall alleine halten, weil du kannst ihm den Partner einfach nicht ersetzen. Und ja, was kann so ein Tier im Lauf des Lebens tatsächlich mal kosten im extremsten Fall? Da spricht keiner drüber. Und das ist natürlich das, was dazu führt, dass viele einfach schlecht gehalten werden. Aber gar nicht, weil die Leute das nicht richtig machen wollen, sondern weil sie einfach nicht informiert sind.
Was auch in der letzten Zeit, in den letzten Jahren immer wieder ein großes Thema war und ist, sind die Qualzuchten. Ist das auch bei Kleinsäugern ein Thema?
Ich hatte es gerade schon gesagt, ein ganz großes Thema für uns sind die Schlappohren beim Widderkaninchen. Und warum wurden diese Tiere gezüchtet? Man versucht natürlich immer, den Kunde Kind anzusprechen. Und was spricht einen Menschen mehr an wie dieses klassische Kindchenschema? Das heißt, dieser runde Kopf und die hängenden Ohren, die sehen einfach so süß aus, so niedlich aus. Nur, dass die Tiere leiden, weil sie so süß und so niedlich sind, das ist leider Gottes den wenigsten bewusst. Es ist so, dass natürlich wir auf der einen Seite durch diese runde Kopfform sehr oft diese kurzen Nasen haben. Das heißt, wir haben ein Atemproblem, genauso wie wir das Thema bei vielen Hunden und Katzen haben. Und wir haben vor allen Dingen ein ganz großes Zahnthema. Und eine Zahnkorrektur alle 4 bis 8 Wochen kann durchaus jeweils 200 bis 300 Euro kosten. Und auch das ist vielen nicht bewusst. Das heißt, erst will man unbedingt dieses fehlgestellte Gebiss haben, weil der Kopf drumherum ja so nett ist. Und danach will man das Tier nicht mehr haben, weil es ja so viel Kosten verursacht. Die Kosten sind aber vorhersehbar. Genauso mit einem Widderkaninchen. Ich habe für eine Untersuchung habe ich tatsächlich ein halbes Jahr lang versucht, Kaninchen mit Hängeohren zu finden, bei denen beide Trommelfelle noch sichtbar waren. Und ich habe es nicht geschafft, in 6 Monaten bei einer Praxis, die ausschließlich Kleinsäuger macht, auch nur 10 Tiere zu finden, wo beide Ohren sauber waren. Und ich sehe auch viele junge Tiere. Also das Thema kann man nicht wegdiskutieren. Die haben einfach bei denen durch dieses Abknicken staut sich der Ohrschmalz im Prinzip, das Cerum staut sich da drin und es bricht halt irgendwann nach innen durch. Und dann ist das Mittelohr betroffen und übers Mittelohr kann es dann wiederum zum Schnupfen kommen. Die Mittelohren zersetzen sich teilweise regelrecht und die Tiere sind echt gequält. Früher hat man immer gesagt, oh wieder, die sind auch viel ruhiger wie die anderen. Die sind einfach besser gezüchtet. Nein, die sind nicht ruhiger wie alle anderen, die hören nur nichts. Die sind viel gedämpfter dadurch, dass einfach dieser Riesenpropfen in den Ohren sitzt und darüber noch die Ohren hängen. Und das ist der Grund, warum die einfach weniger schnell reagieren wie andere, die immer gleich durch die Gegend hüpfen und sich erschrecken. Wenn ich es nicht höre, kann ich mich auch nicht erschrecken. Und wenn ich Schmerzen habe, bin ich vielleicht auch nicht ganz so aktiv, wie man denkt. Und die Besitzer gewöhnen sich dran. Das ist ja genauso wie bei alten Hunden, wo man irgendwann auch vergessen hat, dass er mal jung und dynamisch war und rumgehüpft ist. Und so ist es bei diesen Tieren auch. Man ist es von Anfang an so gewohnt, dass die immer etwas ruhiger sind wie die mit den Stehohren. Und man nimmt das als normal hin. Und das ist ein riesengroßer Fehler, weil das sind wirklich Tiere, die sehr, sehr häufig sehr starke Schmerzen haben. Und gerade wenn die in die Behandlung gehen, sieht man plötzlich, dass sich da wieder ganz andere Tiere raus entwickeln können, die plötzlich wieder munter sind, die plötzlich wieder viel aktiver im Leben stehen. Und was die Atmung angeht, ist es natürlich hier genauso. Was die Zähne angeht, ist es genauso. Das sind Qualfaktoren mit Ansage. Und wenn ich mich natürlich im Vorfeld nicht informiere, dann kann es sein, dass ich mich von sowas triggern lasse und ja, im Nachhinein dann da stehe und denke, das wäre vermeidbar gewesen. Für mich gehört ein Hundeführerschein in die ganze Haltung, also kein Hundeführerschein, ein Führerschein für Kleinsäuger, wie es ihn für die Hunde mittlerweile bereits gibt. Weil ich glaube, dass viele Besitzer sich das Ganze nochmal überlegen würden, ob sie jetzt wirklich ein Tier haben wollen oder nicht und ob genau dieses Tier, was sie sich rausgesucht haben, das Richtige für sie ist. Vielleicht wäre es auch wichtig, manchmal einfach kurz innezuhalten, das mit jemand zu besprechen. Vielleicht muss auch ein Beratungsgespräch einfach stattfinden, bevor man so ein Tier kaufen kann. Fände ich eigentlich auch toll. Ich persönlich zum Beispiel habe einen weißen Schäferhund und ich habe gedacht, ich bin Tierärztin und ich habe echt Ahnung von Verhalten und war absolut positiv überrascht, wenn man sich an einen Züchter, an einen guten Züchter wendet, wie absolut neutral er einen aufklärt, worauf man achten soll, was die Kriterien für die bestimmte Tierart sind, worauf man sich mit genau dieser Tierart und dieser Züchtung einlässt, wie man einen guten Züchter findet. Und genau das müsste es für einen Kleinsäuger eigentlich auch alles geben. Das wäre so mein ganz, ganz großes Wunschthema, weil ja, das Kind möchte das Tier haben und es wird gekauft und dann weiß keiner, was er damit anfangen soll. Und das ist ein riesengroßes Thema. Ich bin heute noch dankbar. Ich habe als Kind überhaupt kein Kaninchen oder sowas gehabt, was schlicht und ergreifend dran lag, dass meine Eltern das immer sehr, sehr geschickt gemacht haben. Immer wenn ich irgendwas haben wollte, meine Eltern haben eigentlich nie Nein gesagt, aber sie haben es an Bedingungen geknüpft. Und ich wollte damals tatsächlich mal ein Kaninchen haben. Und wir hatten so eine Gastwirtschaft gegenüber. Und da war ein Koch und der wollte mir ein Kaninchen schenken. Wenn ich das heute schon höre, dann stehen schon meine Nackenhaare, weil man sollte nie nur ein Kaninchen halten. Aber meine Eltern haben das super gut gelöst. Wir hatten einen geerbten Kanarienvogel, den habe ich mich aber nicht gekümmert, der hat mich nicht interessiert. Und dann hat meine Mutter gesagt, du kriegst selbstverständlich ein Kaninchen, wenn du es schaffst, dich 4 Wochen um diesen Kanarienvogel zu kümmern. Und nach einer Woche war bei uns im Ort Kirmes und ich habe gar nicht gesagt, Mama, ich möchte jetzt unbedingt auf die Kirmes oder ähnliches. Ich habe dann einfach nur gesagt, weil es eng wurde und ich keine Zeit für den Kanarienvogel hatte, Mama, ich möchte kein Kaninchen mehr. Ich habe es auch nie bereut und so kann man es lösen. Mit unseren Nachbarkindern habe ich es genauso gemacht. Die wollten unbedingt Meerschweinchen. Ich habe gesagt, ihr könnt Meerschweinchen haben, wenn ihr mir 4 Wochen helft, die Tiere, die ich hier alle habe, mit zu versorgen. Dann sorge ich dafür, dass ihr die bekommt und ich helfe euch beim Einrichten bei allen. Sie sind genau einmal zum Saubermachen da gewesen und sie haben nie wieder gesagt, sie wollen ein Meerschweinchen haben. Also so kann man das auch lösen. Oder man merkt, ey, dieses Kind will es wirklich und das Kind steckt dahinter. Ich habe auch ganz tolle Kinder gesehen, die sich herzzerreißend süß um ihre Tiere kümmern. Aber es gilt es natürlich vorher rauszufinden, bevor ich ein Tier anschaffe, was dann einfach noch 10 Jahre da sitzt, wenn das Kind vielleicht schon längst im Studium in einer anderen Stadt ist und ich immer noch das Tier zu Hause habe. Das sind die Themen, über die viel, viel mehr geredet werden müsste.
Was gibt es denn Neues aus der Forschung aktuell zum Thema Kleinsäuger?
Der Kleinsäuger selber ist in der Forschung relativ unterrepräsentiert noch. Also wenn man sich anschaut, was es im Hunde- und Katzenbereich an Studien gibt, gibt es beim Kleinsäuger vergleichsweise wenig, aber es gibt ja Gott sei Dank noch ein paar Uni, die aktive Leute haben. Und es gibt sowas wie eine Arbeitsgruppe Kleinsäuger, die wir vor mittlerweile 6 Jahren in Deutschland gegründet haben. Und da sind viele engagierte Kleinsäugertierärzte drin. Da gibt es übrigens auch eine Liste, wie man einen guten Tierarzt für Kleinsäuger finden kann. Und diese Leute sind immer wieder daran interessiert, interessante Fälle zu publizieren. Und auf die Art und Weise haben wir natürlich gerade bei LaboClean nicht nur die Seite, wir haben einen neuen Laborparameter, den wir entwickeln können, oder das wäre für Kleinsäuger interessant, sondern wir haben natürlich auch immer wieder die Fälle aus der Praxis, die uns zeigen, wo Interessenschwerpunkte sind oder wo sich rauskristallisiert, dass man da mehr machen muss. Sagen wir mal, das Thema Schilddrüse ist beim Kleinsäuger was, wo immer wieder drüber diskutiert wird. Beim Hund hört man immer wieder, ja, der hat eine Schilddrüsenunterfunktion und da gibt man jetzt Tabletten und dann ist gut. Beim Kleinsäuger ist es so, dass leider Gottes auch sehr häufig gesagt wird, dieses dicke Kaninchen, dieses dicke Meerschweinchen hat eine Schilddrüsenunterfunktion. Und letztendlich ist es dann aber so, dass weltweit bis heute noch beim Kleinsäuger kein einziger Fall wirklich bewiesen ist. Das heißt, wir gehen davon aus, dass sie es eben nicht kriegen. Also so wie der Hund die Schilddrüsenüberfunktion eigentlich nicht hat und die Katze nur in den aller seltensten Fällen eine Unterfunktion, weil die typischerweise die Überfunktion hat, so ist es beim Kleinsäuger auch. Meerschweinchen haben Überfunktion, ein Frettchen, Chinchilla kann mal eine Überfunktion haben. Aber diese Unterfunktion ist tatsächlich überhaupt noch nicht bewiesen. Und trotz allem werden einfach hier Medikamente gegeben, weil das Tier dick ist und weil nicht genug Information dazu zur Verfügung steht und auch noch keine geeigneten Testsysteme. Und sowas versucht man natürlich immer wieder in den Fokus zu rücken, versucht da immer wieder Untersuchungen zu machen, neue Parameter auch zu generieren oder zu gucken, hey, wenn der Parameter beim Hund funktioniert, funktioniert der vielleicht beim kleinen Säuger auch. Und natürlich immer wieder zu informieren. Oder Infektionskrankheiten wie die Enzephalitozoonose. Das sind so Sachen, ja, man denkt immer, man weiß viel darüber. Und es hat im letzten Herbst ein Riesen-Workshop stattgefunden, international. Da waren 49 Länder dran beteiligt und fast 1000 Tierärzte. Und man hat das einfach nochmal besprochen, was wissen wir denn überhaupt schon alles, damit man jetzt wieder neue Studien rausmachen kann und die Leute natürlich entsprechend einfach informieren kann. Und ja, das ist so unsere Aufgabe natürlich, da immer wieder die Ohren und Augen offen zu halten, neue Fälle auch aufzugreifen. Es ist ganz oft, dass ich irgendwas aus der Praxis höre, eine Fallberatung mache und es dann heißt, ja, das ist so und so, wo ich sage, ey, wisst ihr einfach, wie super interessant dieser Fall ist und der muss bitte unbedingt publiziert werden und wir helfen dabei auch gerne oder die AG Kleinsäuger hilft dabei gerne, damit einfach dieses Wissen nicht wieder ja so in den Anecdotes landet, in dem ach, habe ich schon ganz oft gehört, aber keiner hat's bewiesen, keiner hat Fakten dazu. Und das ist beim Kleinsäuger so ein großes Thema. Das heißt, wir sind schon sehr, sehr weit. Wir haben eine hohe Spezialisierung. Wir haben Kleinsäuger-Spezialisten, die teilweise auch wirklich ausschließlich nur noch Kleinsäuger machen. Und das ist halt der Unterschied zu den Kleintierärzten. Die Kleintierärzte machen Hund und Katze. Der Kleinsäugertierarzt, der macht Kaninchen, Nagetiere, kleine Frettchen, vielleicht noch ein bisschen Exoten. Und das ist den Besitzern ja oft auch nicht bewusst. Das heißt, es gibt viel zu machen und viel zu beraten und vor allen Dingen auch viel weiterzugeben.
Noch ein weites Feld auf jeden Fall.
Ja.
Gibt es unter all den vielen Patienten, die du so im Laufe der Zeit gesehen hast, einen Fall, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Viele, viele, viele. 25 Jahre Praxis und vor allen Dingen 10 Jahre Arbeit mit Studenten. Da gibt es viele ganz, ganz tolle Fälle und es gibt natürlich auch viele, an die man nicht erinnert werden möchte. Ich muss gerade so spontan an einen Fall denken, das war in der Uni noch. Wir hatten eine Familie mit, die hatten 2, 3 so Kinder bis zu 10 Jahren und die hatten Mäuse. Und eine dieser Mäuse war krank. Und die waren ein paar Tage bei uns auch auf der Station. Und zu meiner Zeit in der Uni habe ich immer 4 Studenten bei mir gehabt und einen Doktoranden und einen Intern. Und es gibt immer so Grundregeln im Handling auch, wo man immer sagt, einen Käfig fasst man nie am Griff. Einen Käfig unterstützt man immer von unten, weil manchmal ist irgendein Riegel nicht zu. Und es war wirklich so, also die Familie kam, um ihre Mäuse wieder abzuholen, weil diese eine Maus wieder gesund war. Und die Doktorandin geht über den Flur und man hat es auf Entfernung gesehen, sie hat die Hand nicht runter gehabt und das Unterteil sauste nach unten und eine von den vormals gesunden Mäusen lag zunächst erstmal auf der Seite und machte den Eindruck, als wäre ihr das nicht gut bekommen, dieser Absturz. Und Gott sei Dank war der Schreck vor allen Dingen größer, wie das wirklich was passiert ist. Aber ich habe in dem Moment wirklich überlegt, oh Gott, was passiert jetzt? Jetzt wird eine Mutter wahrscheinlich sehr hysterisch werden, weil ihre Kinder hysterisch werden. Und es war genau umgekehrt. Es war eine ganz tolle Frau, die hat erstmal ihre Kinder beruhigt und hat gesagt, sie müssen sich keine Sorgen machen und die sind toll bei uns aufgeräumt und sie wissen ja, Unfälle passieren. Und dann hat sie wirklich meine Doktorandin in den Arm genommen und hat gesagt, Mädchen, jetzt komm erst mal her und sowas passiert und das ist doch alles nicht schlimm. Und ich fand das wirklich so toll. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht, dass diese Frau so toll reagiert. Und auch ihre Kinder haben das dann wirklich ganz gefasst genommen, haben sich natürlich umso mehr gefreut, dass dem Mäuschen nichts passiert war. Manchmal erlebt man wirklich tolle Sachen. Oder was ich auch immer wieder faszinierend finde, es gibt ja so viele diese dicken Kaninchen, die immer mal Durchfall haben. Und da erlebe ich es auch, wenn man die Besitzer dazu bringt, dass sie wirklich die Fütterung umstellen. Und sie merken dann plötzlich, jetzt fängt das Tier an abzunehmen und jetzt wird die Verdauung besser und plötzlich kommt die Lebensqualität wieder und die Tiere werden munterer, dann werden diese Besitzer oft aber auch so richtige Motivatoren wieder für andere, die sagen, Mensch, das war, wenn mir das vorher einer gesagt hätte und das hat so toll funktioniert und dem geht's viel, viel besser, wenn ich das vorher gewusst hätte. Und die gehen dann auch auf andere zu und sagen, na, da musst du was machen. Und nein, das ist nicht so richtig, wie man dir das sagt. Und du musst nicht alles glauben, was im Zoohandel verkauft wird. Ja, das ist dann auch schön, wenn man einfach sieht, hey, hier hat doch das, was man rüberbringen wollte, tatsächlich gefruchtet und hat nicht nur dem Tier, sondern auch dem Besitzer geholfen. Das ist dann schon sehr, sehr schön. Und das motiviert einen natürlich auch immer weiterzumachen.
Ja, die guten Momente sind das, im Tierarzt sein.
Ja.
Auf jeden Fall.
Es gibt viele Traurige immer wieder. Weil wir müssen uns natürlich auch immer wieder von den Tieren trennen. Und gerade wenn man so hochspezialisiert ist wie ich, dann hat man natürlich auch immer wieder oft die Tiere, die dann zur Zweit-Dritt-Meinung kommen und wo man dem Besitzer dann doch sagen muss, ja, die Kollegen haben leider recht gehabt und wir müssen hier tatsächlich dem Tier zugute uns dafür entscheiden, es gehen zu lassen. Das sind die sehr, sehr traurigen Momente. Aber auch manchmal kann es auch hilfreich sein, Leiden zu beenden. Und das ist auch wichtig, dass ein Tierarzt erkennt, wann das nötig ist.
Du betreust den Zertifikatskurs bei LaboClean. Für wen ist der was? Worum geht's da? Was macht ihr da?
Oh ja. Mein neues Baby. Und ich vermute mal so ein bisschen mein letztes Baby, weil ich bin ja nun auch nicht mehr ganz so jung. Und ich werde auch sicher keine 10 Jahre mehr so aktiv sein. Und ich habe in früheren Jahren sehr, sehr viel für Tierärzte entwickelt. Das heißt, wir haben früher von der Uni München ausgehend zusammen mit der Bayerischen Landestierärztekammer eine große Modulreihe gehabt, wo der Tierarzt wirklich von der Pike auf alles zum Kleinsäuger lernen konnte. Das lief immer über mehrere Wochenende, so ein ganzes Jahr lang. Mit der Firma Eikemeier habe ich einige Jahre sowas zusammen gemacht und ich halte ja viele Vorträge und Seminare. Und der Tierarzthelfer war bisher immer ja, so ein bisschen unterversorgt. Der hat dann zweimal so einen Tag auf dem Kongress und es gibt auch den einen oder anderen Vortrag. Es gibt viele tolle Sachen bei LaboClean. Da muss man echt mal auf die Homepage gucken. Ich wusste es vorher auch nicht, habe mich dann wirklich freudig überraschen lassen. Angefangen von kurzen Tipps wirklich zu tollen Fortbildungen. Und es gibt jetzt ja seit einigen Jahren die Möglichkeit für die TFAs, sich mit Zusatzqualifikationen fortzubilden. Das heißt, Sie können auf der einen Seite in so Einzelblocks, können Sie sich weiter qualifizieren und können dadurch gegebenenfalls schon gehaltsmäßig aufgestockt werden. Und diese Zusatzqualifikation ist einfach wie eine weitere Berufsbezeichnung fast, dass man wirklich sagen kann, ich bin spezialisiert in diesem Bereich. So wie jemand anders einen Master macht oder ähnliches, können die so ein bisschen über gesamt 100 Stunden in einem Bereich ihre Kenntnisse da erweitern. Das muss natürlich vorher mit dem Chef abgesprochen sein. Der kann da nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Aber wenn er damit einverstanden ist, dann kann er das tun. Und das gibt es mittlerweile schon für Zähne, das gibt es für Narkose, das gibt es zum Röntgen. Das gibt's für OP-Assistenz, das gibt's von Laboclean für den Labormanager. Ist auch eine ganz tolle Geschichte, ist auch wiederholt schon gelaufen. Und jetzt gibt es den für Kleinsäuger. Und wir haben den in unterschiedlichen Modulen aufgebaut. Zum einen, weil wir ein Folgemodul, ein Auffrischungsmodul für den Labormanager haben wollten, haben wir begonnen mit dem Thema Labordiagnostik beim Kleinsäuger. Das ist das Modul 1. Damit fangen wir jetzt im Februar an. Das sind dann immer 3 Webinare, die immer mit so einem Wochenabstand laufen. Und dann gibt es ein Wochenende in Bad Kissingen. Also da geht's freitags abends mit Begrüßung los. Und dann gibt es 2 Tage, wo es wirklich viel um Theorie und auch praktische Anteile gibt, wo die tiermedizinischen Fachangestellten eigentlich alles lernen, was in dem Bereich wichtig ist. Wie gesagt, das Modul 1, da geht es um Labordiagnostik. Das Modul 2 geht es um Kaninchen- und Meerschweinchen schwerpunktmäßig. Im Modul 3 geht es um alle außer Kaninchen und Meerschweinchen. Das heißt, da kommen dann die Nager, die Exoten, das Frettchen so ein bisschen in den Vordergrund. Und das Modul 4, da geht es wirklich nochmal mehr um stationäre Versorgung, Narkosemanagement, Schmerzmanagement, OP-Betreuung, sowas in der Art und Weise. Das ist über 2 Jahre jetzt angesetzt und man kann da auch jederzeit einsteigen. Das heißt, man muss nicht mit Modul 1 anfangen, jedes Modul in sich ist abgeschlossen. Man muss auch überhaupt nicht alle machen, sondern kann einfach sagen, ach Mensch, die Exoten, das hat mich eigentlich schon immer gereizt, da höre ich nie sonst was zu. Und kann das einzeln buchen. Und ich glaube, es ist eine tolle Sache. Und wie gesagt, es ist auch eine Möglichkeit, vielleicht finanziell sich ein bisschen besser zu stehen oder ganz gezielt deshalb vielleicht sogar in eine Praxis zu gehen, die speziell Kleinsäuger macht und deshalb etwas mehr qualifiziert zu sein wie alle anderen. Ich glaube, es ist eine tolle Sache und ich freue mich riesig drauf, dass das im Februar startet. Und der erste Kurs war schon ausgebucht, deshalb fahren wir den ersten Kurs jetzt sofort doppelt und der zweite Kurs ist auch schon fast ausgebucht, also der zweite Kurs von Modul 1. Aber wir werden da schon Plätze schaffen im Zweifelsfall.
Also es klingt auf jeden Fall nach einer sehr feinen Sache und das scheinen ja nicht nur wir beide zu denken, sondern offensichtlich auch die Leute draußen. Das ist doch sehr schön. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das gut läuft und wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß dabei auf jeden Fall jetzt schon mal.
Das ist prima, danke.
Über das Thema Kleinsäuger könnte man wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden, aber leider müssen wir uns auf, eine halbe Stunde etwa beschränken. Ich denke, das schreit nach einer Wiederholung. Es gibt ja immer wieder was Neues. Aber für den heutigen Podcast müssen wir langsam zu einem Ende kommen. Deswegen noch die kurze Frage. Bei all dem Pensum, das du hast, hast du überhaupt noch Freizeit? Und falls ja, wie gestaltest du sie?
Ich arbeite ernsthaft dran und mein Mann unterstützt mich da, Gott sei Dank. Wir haben, wie ich vorhin schon gesagt habe, einen Schäferhund, der natürlich auch bespaßt werden soll. Deshalb sind unsere Reisen in den letzten Jahren so angelegt, dass der Hund immer mit kann. Also wir reisen ganz gerne. Wir haben vor ein paar Jahren tatsächliches Tanzen angefangen, also einfach nur hobbymäßig so ein bisschen Standard-Latein. Und wenn ich Zeit habe, male ich auch mal ganz gerne. Ja, also insofern, wenn ich denn mal Zeit finde, tue ich das gerne, mit Freunden treffen. Und ja, ich glaube, ich weiß auf jeden Fall ganz, ganz viele Sachen, die ich machen werde, wenn ich dann irgendwann nicht mehr arbeite.
Da hoffen wir, dass wir dich noch trotzdem ein paar Jahre hier mit den kleinen Säugern an unserer Seite haben. Dann kommen wir auch jetzt zu unserer Schnellfragerunde. Tee oder Kaffee?
Tee.
Morgen Muffel oder Frühaufsteher?
Früharbeiter, aber mufflig.
Ja, das kenne ich. Chinchilla oder Frettchen?
Ganz klar Chinchilla. Ich habe 3 Stück unten im Wohnzimmer sitzen. Also ich halte seit fast 30 Jahren Chinchilla.
Bakterien oder Viren?
Viren finde ich interessanter.
Strand oder Berge?
Strand.
Kino oder streamen?
Der Zeit geschuldet streamen tatsächlich. Wir gucken viel aus der Konserve.
Ich hätte das früher auch nie gedacht. Ich war so ein Kinogänger. Aber es hat sich so geändert.
Ja, und wir, also selbst die Nachrichten schaffen wir nicht um 8, sondern die sind halt aufgezeichnet und wir schauen sie halt dann, wenn wir dazu kommen. Ja.
Frühling oder Herbst?
Frühling.
Gram negativ oder Gram positiv?
Immer positiv, egal was, alles positiv.
Und die letzte Frage, welches Thema für eine weitere Labotalk-Folge hättest du gerne?
Es gibt natürlich wahnsinnig viele interessante Laborthemen. Wenn ich es auf den Kleinsäuger jetzt beziehe, dann würde ich tatsächlich ein bisschen zu den Themen, über die wir vorhin schon gesprochen haben, reden. Enzephalitozoonose ist zum Beispiel was, was nicht nur für den Tierarzt, sondern auch für den Tierbesitzer super interessant ist und einfach auch eine Krankheit, die auf den Menschen übertragbar ist. Von daher spielt es eine Rolle. Und was da auch so eine Infektionskrankheit wäre, wären zum Beispiel Dermatophyten, weil da ist auch den wenigsten bewusst, dass ganz viele Meerschweinchen Dermatophyten tragen und das sehr, sehr häufig auf den Mensch übertragen wird, ohne dass man dem Tier was ansieht. Und ich glaube, es gibt ganz viele Themen, über die man natürlich reden kann.
Wie gesagt, es schreit fast schon nach einer Wiederholung dieses Formats. Okay, liebe Jutta, vielen Dank, dass du Zeit für mich hattest. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war wieder eine Folge unseres Podcasts Labotalk. Ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal wieder dabei.